wo kann ich mich individuell entwickeln und wo muss ich mich aber auch gleichzeitig integrieren. Das ist eigentlich so unsere Lebensaufgabe oder auch das große Spannungsverhältnis, was sich über das ganze Leben hinweg immer wieder stellt. Wie entwickle ich mich und wie passe ich trotzdem in die Gesellschaft rein?
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden alle einfach unsere Persönlichkeit voll ausleben. Und einfach so sein, wie wir eben sind. Also ohne, dass wir geprägt worden wären von unseren Bezugspersonen oder unserem Umfeld, unserer Gesellschaft. Wo wären wir? Ein Zusammenleben wäre, ich glaube, gar nicht so einfach. Sozialisation ist darum wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben und das erklärt sie. Zusammen mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann gehen wir dem Thema Sozialisation heute nach. Wir wollen wissen, was es genau bedeutet, was für Aufgaben das denn beinhaltet, wie man dann vor lauter Einfluss von außen auch herausfinden kann, wer man selber ist und was unser Ich besonders geprägt hat. Stichwort Bindungstyp. Ich bin Tabia Kobel. Julia, wir haben heute von einem Thema Sozialisation, das für mich mega abstrakt klingt. Vielleicht müssen wir wirklich mit der Definition mal schnell starten von dem Wort.
Mhm. Man leitet das Wort ab vom Englischen to socialize. Und das heißt, ich sage es jetzt zuerst auf Englisch, weil ich finde, das klingt schon ganz gut, to render social, to make fit in living society. Also Sozialisation bezeichnet den Prozess, dass ich das schaffe, dass ich das machen kann, dass ich in der Gesellschaft leben kann. Also dass ich mich einfügen kann, dass das passt und dass ich mich auch gut entwickeln kann innerhalb von einer Gesellschaft. Und rein wissenschaftlich gibt es ganz, ganz viele Definitionen von Sozialisation. Aber ich finde, das drückt es eigentlich ganz gut aus. Ich muss mich zurechtfinden als Individuum, also ich muss mich persönlich entwickeln und gleichzeitig aber auch in die Gesellschaft integrieren.
Also ist eigentlich noch recht grosse Herkulesaufgabe, wenn man so denkt, du und ich, wir haben uns beide irgendwie schon so entwickelt. Was würdest du sagen, was kann man es nachher messen?
Ja, man kann das tatsächlich daran festmachen, wie psychisch gesund bin ich eigentlich? Also geht's mir gut? Oder merke ich, hey, nein, es geht mir nicht so gut. Ich habe irgendwo einen Leidensdruck. Und das kann dann zum Beispiel entstehen, weil ich es nicht schaffe, Aufgaben zu erfüllen, die die Gesellschaft an mich stellt, oder ich es nicht schaffe, mich zu integrieren. Dann gibt's so eine Disbalance zum Beispiel zwischen dem. Also ich kann mich entwickeln und ich kann mich integrieren, aber es gelingt mir nicht so ganz. Und dann erlebe ich die Anforderungen von der Gesellschaft vielleicht als überfordernd. Ich habe nicht genug Ressourcen, um damit zurechtzukommen. Und dann kann ich das daran erkennen, dass es mir nicht so gut geht.
Also das heisst, es gibt Aufgaben, die man irgendwie wie müssen erfüllen müssen, dass man das irgendwo könnte. Also sich mal persönlich entwickeln, auf was muss man da schauen?
Also es gibt ein Konzept von den Entwicklungsaufgaben, heißt es. Das ist so um die 70er Jahre rum entwickelt worden vom Havikhurst, heißt der Forscher. Und der hat gesagt, eigentlich jede Gesellschaft stellt so bestimmte Lernanforderungen, die alle Mitglieder von dieser Gesellschaft meistern müssen und die man auch meistern muss, damit man sich eben gut integrieren kann. Also man kann das unterteilen, je nach Lebensphase gibt es für jeden Lebensabschnitt gibt's bestimmte Entwicklungsaufgaben, die sich uns stellen. Und bei Säuglingen, Kleinkindern ist das so, das erste ist das Thema Bindung, oder? Ich muss erstmal ein sicheres Bindungsverhalten aufbauen zu meinen Bezugspersonen. Und dann muss ich aber auch lernen zu gehen, feste Nahrung zu essen, sprechen zu lernen. Irgendwann ist dann so das Thema Sauberkeit, oder? Dass ich meine Ausscheidung kontrollieren kann, dass ich eine emotionale Beziehung aufbauen kann zu meinen primären Bezugspersonen. Und dann entwickeln wir uns immer weiter. Und vielleicht vertiefen wir noch das Jugendalter, oder da ist dann ganz entscheidend oder die größte Aufgabe, wer bin ich eigentlich, oder also meine Identität zu entwickeln, auch was habe ich für eine Geschlechterrolle, wie bereite ich mich auf meine Arbeitsfähigkeit vor, das Thema Berufswahl, ich muss lernen, mich in meinem eigenen Körper wohlzufühlen, mich da zurechtzufinden, dann gestalten sich meine Beziehungen anders, also Eltern werden weniger wichtig, das ist immer ein bisschen traurig für die Eltern, aber im Jugendalter ist das so, oder ich orientiere mich mehr an den Gleichaltrigen, oder ich habe vielleicht auch bestimmte Idole, Das wäre so das Jugendalter. Und dann gibt es auch wieder Entwicklungsaufgaben fürs Erwachsenenalter. Da unterscheidet man noch das frühe, das mittlere und das späte Erwachsenenalter. Und das können dann so Sachen sein wie zum Beispiel, ich muss immer mehr Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft, das Aufbau von einer Partnerschaft, vielleicht auch das Gründen von einer eigenen Familie oder gegen das Lebensende dann auch eine Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, irgendwo mich wieder in die Gesellschaft einbringen, schauen, was kann ich zurückgeben. Das sind Aufgaben, die sich über die ganze Lebensspanne stellen.
Also das sind Themen, wo man ja einfach irgendwie dann erledigt, oder was ist die Schwierigkeit an dem?
Ich glaube, was ich schon mal gemerkt habe, jetzt dadurch, dass ich auch Dozentin bin für Entwicklungspsychologie, habe ich mich ein bisschen vertiefter befasst mit dem Thema. Die Aufgaben sind uns in der Regel unbewusst. Und das können wir wahrnehmen eigentlich wie Stressfaktoren von außen. Also ich habe sehr, sehr viele Jugendliche, die bei mir in der Therapie sind. Und zum Beispiel das Thema Berufswahl ist ein riesiger Stressfaktor, oder auch das Finden eben, wer bin ich eigentlich? Und da muss ich die Aufgabe lösen, wer bin ich? Und dann ist aber gleichzeitig oft eben auch die Aufgabe, und was mache ich mit meinem Leben? Also wohin soll ich mich beruflich orientieren, wo durch die Gesellschaft natürlich Vorgaben kommen? Also wir haben einen Schuleintritt, der ist festgelegt, oder dann ist festgelegt, wie lange geht die Primarschule, wann geht es in die Sekundarschule oder aufs Gymnasium und wie gestaltet sich der Bildungsweg? Und das gibt natürlich vor, wie muss ich mich entwickeln? Und dann ist immer die Frage, bin ich denn schon bereit dazu, diese gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen?
Aber was merkt man jetzt das? Das Ziel wäre ja, dass man das könnte, aber wie kommen wir dazu und wie merken wir, dass wir dann ready sind?
Da hat natürlich jetzt vieles einen Einfluss darauf, ob ich ready bin oder ob ich eben immer in einer guten Balance bin zwischen ich entwickle mich persönlich weiter und ich kann mich integrieren, oder gibt es da irgendwas, was diesen Prozess stört. Und das können auch Risikofaktoren sein. Also das hängt auch davon ab, in welcher Familie wachse ich auf, zum Beispiel in welcher sozialen Schicht wachse ich auf. Gibt es Ressourcen, die mich unterstützen auf meinem Weg? Also was hilft mir eigentlich auch, dass meine Persönlichkeit sich gut entwickelt? Da spielt natürlich die Familie eine ganz große Rolle. Aber eben auch, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Bin ich gefördert worden in meinen Talenten, in meinen Begabungen? War das möglich oder war das finanziell zum Beispiel nicht möglich? Habe ich Eltern, die mir gegenüber sind, was auch mit mir reflektiert oder was mir auch selber hilft, dann zu reflektieren, wo ich ein Feedback bekomme, hey, das machst du super. Ich kriege zum Beispiel Lob und Anerkennung und ich merke, hey, das ist eine Stärke von mir. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie bewusst bin ich mir selber, was ich überhaupt kann, dass ich auch über mich selber reflektieren kann. Und dann habe ich natürlich schon mal eine bessere Basis, mich dann zu entscheiden, wenn es so Richtung Berufswahl geht, ja, was sind denn meine Stärken? Wenn ich zum Beispiel ein Elternhaus habe, was mich da gut unterstützt hat, das auch rauszufinden eigentlich von Geburt an, wenn es dann auch finanziell möglich war, bestimmte Hobbys auszuprobieren oder ein höheres Bildungsniveau vorhanden ist, dann ist das sicherlich ein Schutzfaktor gegenüber anderen Risikofaktoren, wenn meine Eltern immer arbeiten, irgendwie die Zeit knapp ist, ich bin viel auf mich alleine gestellt, dann habe ich vielleicht nicht so gute Fähigkeiten oder nicht so eine gute Ausgangsbasis, um diese Entwicklungsaufgabe dann zu meistern, wenn sie sich stellt.
Gut, das heisst jetzt eigentlich quasi, wenn ein Kind Eltern hat, die die ganze Zeit arbeiten, dann kann es eigentlich sich fast nicht gut entwickeln. Also tönt jetzt ein bisschen nach dem. Aber da ist ja jedes Elternteil daran interessiert, dass man wirklich schaut, hey, man will das Kind fördern. Und man hat dann vielleicht weniger Zeit, aber wie können wir denn die Zeit gut nutzen? Also wie kann man denn ein Kind begleiten in dem, dass man kann sagen, hey, ja, ich möchte, dass du deine Stärken kannst entwickeln. Du hast kurz etwas gesagt, eben in den Kurs schicken oder in den Unterricht schicken, hast du gerade gesagt.
Genau, wichtig ist vielleicht noch an der Stelle, ich möchte jetzt auch nicht, dass bei Eltern Schuldgefühle entstehen, wenn sie berufstätig sind. Ich bin ja selber berufstätig. Ja. Natürlich, und das ist der Bereich, da spricht man von der sekundären Sozialisation, sind Kinder ab einem bestimmten Alter nicht mehr nur zu Hause, also weil die primäre Sozialisation findet zu Hause in der Kernfamilie statt, sondern sekundär heißt dann, es kommen andere Betreuungsinstanzen dazu. Das kann die Kita sein, das kann der Hort sein, das kann die Schule sein, das können weiterführende Schulen sein. Und da passiert natürlich auch ein Einfluss aufs Kind. Also Eltern haben einen sehr, sehr großen Einfluss, aber nicht den einzigen Einfluss auf die Entwicklung von ihrem Kind. Sondern wenn Eltern viel arbeiten, dann ist das Kind ja eben zum Beispiel in der Schule oder im Hort oder in der Kita und hat da auch hoffentlich sensitive Betreuungspersonen, die auf das Kind eingehen und die die Entwicklung und auch die Persönlichkeitsentwicklung vom Kind unterstützen.
Es ist eigentlich ein Dorf, und ein Kind erzieht, heisst es, da kann man so schön.
Genau, das ist ein afrikanisches Sprichwort, wo das tatsächlich auch noch so ist, dass das in Afrika so gelebt wird. Und bei uns erleben aber viele Eltern häufig das, so das Gefühl, aber ich bin doch irgendwo auf mich gestellt. Also ich bin irgendwie so in meinem Gärtli, in meiner Familie, und die Last, mein Kind gut zu erziehen oder auch so, dass es gut durch die Schule kommt, liegt schon hauptsächlich auf den Eltern heute. Also wir leben nicht mehr in erweiterten Großfamilien, das hat sich verändert. Oder dass zum Beispiel Mehrgenerationenhaushalte da sind, wo die Großeltern mit im Haushalt sind, dann vielleicht noch helfen oder gerade nebenan wohnen, das gibt's auch noch, aber das gibt's tendenziell immer weniger. Durch die ganze Globalisierung hat sich das natürlich auch verändert, dass Familien von überall her zum Beispiel auch in die Schweiz kommen. Jetzt mein einer Teil von meiner Familie lebt ja auch in Deutschland und ist dann nicht so viel verfügbar, zum Beispiel zum Unterstützen, zum Miterziehen. Mhm. Und dann ist, glaube ich, auch in der Schweiz so ein Thema von Einsamkeit oder viel auch sich zurückziehen, wo nicht immer die Strukturen da sind innerhalb von der Nachbarschaft. Zum Beispiel, ja, ich helfe mir aus oder mein Kind geht da an den Mittagstisch, wir wechseln uns irgendwie ab. Das gibt's, aber ich glaube manchmal, das gibt's fast noch zu wenig, wo jetzt in Afrika das viel eher noch so ist. Da ist es wirklich das Dorf und das ganze Dorf passt auf die Kinder auf oder alle Kinder passen gegenseitig auf sich auf. Genau.
Kommt natürlich dann wahrscheinlich auch noch das rein, dass man ja vielleicht als Eltern ja auch gern würde das Kind vor allem so prägen, wie man selber will, oder? Und man vielleicht, ja, man muss ein grosses Vertrauen haben ins ganze Umfeld, oder? Und man sagt, hey, ja, es wird jetzt so sozialisiert, wie es halt denn sozialisiert wird.
Genau, das ist für alle Eltern so der erste Teil vom Loslassen. Also sobald Kinder in externen Strukturen betreut werden, ob das jetzt Kita, Spielgruppe oder dann Metrinski-Staat. Manche Kinder sind ja vorher auch komplett zu Hause und dann ist so der Kindergarten eigentlich die erste externe Struktur, wo dann andere Personen betreuen. Und das heißt als Elternteil, ja, das muss ich mir bewusst sein, da habe ich keine Kontrolle mehr, welche Einflüsse kommen da auf mein Kind. Und dann ist es auch ein Thema vom Vertrauen. Ich muss natürlich ein Vertrauen haben ins System, in unser Bildungssystem in der Schweiz. Ich muss ein Vertrauen haben zu den Betreuungspersonen, die sich dann um mein Kind kümmern. Und natürlich haben wir auch bestimmte Werte in der Schweizer Kultur, die dann weitergegeben werden. Also wir haben ja dann auch solche Lehrpläne zum Beispiel, wo klar ist, so werden auch die Lehrpersonen ausgebildet, die halten sich an einen bestimmten Lehrplan. Das lernt das Kind in der Schule, darauf ist der Fokus. Was passiert im Kindergarten, was passiert in der Schule? Oder auch jede Kita hat ein pädagogisches Konzept. Wenn ich mein Kind dahin gebe oder in eine Spielgruppe, dann kann ich mich vorher informieren, stimmt es zum Beispiel auch mit meinen Werten überein? Oder gibt es vielleicht Punkte, wo ich sage, nein, ich möchte mein Kind lieber in einer Waldspielgruppe, das soll viel draußen sein, ich möchte jetzt nichts, was eher drinnen ist. Genau, da lohnt es sich dann auch für sich, das zu prüfen oder auch anzuschauen.
Also was ist das, wo mein Kind eigentlich prägt? Welches Umfeld schaffe ich da auch? Solange ich noch Einfluss habe, oder? Also um einem gewissen Alter hat mir das dann wieder nicht mehr.
Genau, und dann gibt es Sachen, die kann ich beeinflussen. Ich sage jetzt mal Bereich Kita, Spielgruppe, da kann ich noch selber als Elternteil auswählen, wo mein Kind hinkommt. Und wenn dann die Schulpflicht anfängt, dann hört's auf, oder? Dann ist so der Bereich, dann gibt es natürlich eine öffentliche Schule, wo das Kind eingeteilt wird. Und wo, wenn ich mir jetzt nicht eine Privatschule leisten kann, dann kann ich mir natürlich auch auswählen, auf welche Schule geht mein Kind. Dann gibt es eigentlich wie die Gegebenheit, okay, mein Kind ist jetzt auf dieser Schule und dann ist wieder die Anforderung in dem Sozialisationsprozess, wie schafft das Kind, sich in dem Schulsystem, an der Schule, wo es ist, zu integrieren und das auch erfolgreich abzuschließen.
Also eben Schule ist ein Schulsystem, jetzt hier in der Schweiz prägt ein Kind, hat uns auch geprägt. Wie ist denn das so grundsätzlich? Also wir leben ja in einem Land, auch jetzt gerade die Schweiz. Wie prägt uns die Schweiz? Was gibt es da für Sachen? Du kommst ja von Deutschland, bist reingekommen, hast sicher auch viele Sachen gesehen. Was würdest du sagen? Wie hat uns die Schweiz geprägt?
Deutschland hat jetzt zum Beispiel eine ganz andere Geschichte als die Schweiz. Und ich glaube, das, was auch die Schweiz so ein bisschen ausmacht, ist, dass es ein kleines Land ist, was es immer geschafft hat, sich möglichst neutral zu halten. Also jetzt das Thema mit den Weltkriegen zum Beispiel, wo Deutschland ja zwei Weltkriege angefangen hat und wo das jetzt in meiner Sozialisation, auch in der Schullaufbahn, wo es viel ums Thema Krieg ging, ums Thema Nationalsozialismus, wie meine Großelterngeneration hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Also da, wo ich gemerkt habe, es gibt schon mal einen Unterschied, wie wächst man in Deutschland auf, so Nachkriegsgeneration und Folgegeneration. Und wo ist die Schweiz eigentlich mehr so behüteter, würde ich mal sagen. So ein bisschen abgeschotteter und auch klein geblieben und sehr diplomatisch. Ich glaube, das ist was die Schweiz ausmacht, so von der Kultur. Man ist für sich und man ist vielleicht auch gerne für sich. Es braucht vielleicht ein bisschen mehr, bis Freundschaften entstehen, wenn man jetzt von außen kommt. Dann erlebe ich aber auch die Schweiz als sehr herzlich, also so als auch ein herzliches Land. Genau, aber das wäre jetzt für mich so ein Kernmerkmal, dass es doch irgendwie kleiner ist und überschaubarer. Manchmal habe ich das Gefühl, jeder kennt jeden, wenn man so in einem bestimmten Umfeld unterwegs ist. Mhm. Dann merkt man natürlich, es macht einen Unterschied, ob ich aus einem Land komme mit 80 Millionen Einwohnern oder mit 8 Millionen Einwohnern.
Mhm. Also eher so ein bisschen im kleineren oder eben so ein bisschen im eigenen Gärtli, ja, würde ich auch sagen, da sehe ich das auch wie der Schweiz. Aber sicher auch noch Sachen wie so Pünktlichkeit. Ich weiss nicht, ist das so etwas, was ähnlich ist jetzt in Deutschland oder eben auch so Pflichtbewusstsein, solche Themen?
Ja, genau, das sagt man von den Deutschen eigentlich auch. Mhm. Deswegen würde ich sagen, da sind sich jetzt beide Kulturen recht ähnlich, was zum Beispiel Pünktlichkeit angeht. Ich merke jetzt so im Umgang, ich möchte jetzt hier nicht viele Vorurteile streuen, aber es gibt natürlich andere Kulturen, wo Pünktlichkeit nicht so einen hohen Stellenwert hat. Und das sehe ich dann bei manchen Patienten, wenn die aus einem bestimmten Kulturkreis kommen oder da irgendeine andere Prägung haben, die meinen das dann manchmal nicht so genau mit der Pünktlichkeit. Da weiß ich dann schon, okay, da wird es später oder auch in meinem privaten Umfeld, wo ich dann merke, ja, da ist einfach eine andere Sozialisation dahinter, da wird nicht so viel Wert auf Pünktlichkeit gelegt und dann kommt halt jemand vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde später und findet das aber total easy, oder? Wo ich merke, oh nein, da bin ich ganz anders geprägt. Mhm. Zum Beispiel.
Das ist jetzt etwas, oder? Da ist man geprägt, aber vielleicht ist es ja auch etwas, wo von der Identität her oder vom eigenen Charakter her kommt? Oder wo würdest du jetzt das zum Beispiel herentun? Ist das etwas, wo man das sich angewöhnt? Weil, ja, man macht es halt so. Oder es gibt ja dann überall, also jetzt auch in der Schweiz gibt es Menschen, die weniger pünktlich sind und Leute, die pünktlicher sind.
Ja, also das, was man an der Stelle anfügen kann, jetzt beim Stichwort Identität oder das, was es gibt, sind eben auch Persönlichkeitsmerkmale. Und da gibt es einmal die sogenannten Big Five. Das sind die, über die es am meisten Forschung gibt und die sich dann auch als sehr zentral herausgestellt haben und auf denen auch die meisten Persönlichkeitstests tatsächlich aufbauen. Und da gibt es eine von diesen Big Five, ist Gewissenhaftigkeit. Und das Thema Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein, das würde ich jetzt zuordnen, das sind Personen, die sehr gewissenhaft und sehr korrekt sind. Mhm. Und das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was ich eben haben kann oder was ich dann weniger ausgeprägt habe, dann bin ich vielleicht nicht ganz so zuverlässig oder vielleicht auch nicht so ehrgeizig oder nimm's mal nicht so genau. Oder das ist tatsächlich was, wo man sagen kann, das ist eins von diesen Persönlichkeitsmerkmalen, was auch angelegt ist. Und wie stark sich dann so ein Merkmal entwickelt oder ausprägt, ist dann abhängig von der Sozialisation. Also welche Einflüsse kommen dann eigentlich von außen? Und wenn ich dann noch in einer Kultur aufwachse, wo das eine Tugend ist, also wo es wichtig ist, pünktlich zu sein, zuverlässig, gewissenhaft zu sein, dann wird sich dieses Merkmal auch stärker ausprägen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auswandern würde, also ich bin so als Person, aber ich wachse auf in Afrika oder es gibt auch, ich glaube, irgendwo in Spanien gibt es so Mañana, Mañana. Ja, ich mache das morgen irgendwann oder da ist Pünktlichkeit vielleicht nicht ganz so genau. Dann werde ich das schon haben als Persönlichkeitsmerkmal, aber es wird sich nicht so stark ausprägen, wenn ich dann in einer Kultur aufwachse, wo dieser Wert nicht so wichtig ist. Mhm.
Jetzt haben wir einen gehabt von diesen Big Five, das klingt noch spannend. Kannst du mal noch die anderen noch ein bisschen mehr erläutern?
Ja, genau. Das andere ist der sogenannte Neurotizismus. Das ist jetzt ein bisschen ein kompliziertes Wort. Aber das meint eigentlich, wie stabil bin ich letztendlich, wie robust? Bin ich eher labil oder bin ich stabil? Bin ich verletzlich? Bin ich robust? Bin ich eher empfindlich oder bin ich selbstbewusst? Das ist auch was, was tatsächlich wie angelegt ist. Und man kann sich das vorstellen, ich nutze da eigentlich ganz gern so ein bisschen eine Metapher wie von Booten. Also das neurotische Neurotizismus wäre so ein Segelboot, so ein kleines. Und wenn es dann stürmt und die Wellen hin und her, dann schaukelt auch das Boot schnell hin und her. Das heißt, dann komme ich eher mal aus der Ruhe, bin schneller emotional, nicht so stabil. Und jetzt das Gegenteil, wenn ich sehr stabil bin, Und robust, das ist dann eigentlich wie so ein Containerschiff, zum Beispiel, was ganz schwer beladen ist, was wirklich tief im Wasser liegt und das schwankt nicht. Also vielleicht minimal. Ich glaube, wenn man an Bord ist, kann man vielleicht schon seekrank werden, wenn es draußen stürmt. Aber das kann eben nicht so schnell umgeworfen werden von großen Wellen, sondern es gleitet eher so durchs tiefe Wasser. Mhm. Und so ist es dann auch mit uns Menschen. Wir sind dann irgendwo, das ist immer alles wie eine Dimension zwischen stabil und labil. Verteile ich mich auf dieser Dimension? Bin ich eher ein Segelboot oder bin ich irgendwas zwischen dem Containerschiff und dem Segelboot? Oder da gibt es ja noch ganz viele andere Boote. Genau, und so ist das dann mit uns Menschen auch. Dann können wir uns da irgendwo wiederfinden.
Also die Sachen, hast du jetzt gesagt, die sind quasi wie angeboren. Also die Sachen, die hat man oder man hat sie eben nicht so.
Mhm. Genau, das sind tatsächlich Persönlichkeitsmerkmale, die wir von Geburt an in uns tragen, wo unsere Umwelt dann beeinflusst, wie stark die sich ausprägen und wo man auch beobachten kann, also es gibt ganz viele Langzeitstudien zu diesen Big Five, wo sich dann auch zeigt, welche bleiben relativ stabil. Und gibt es auch noch Veränderungen im Alter? Und das wäre, vielleicht geben wir die ja noch alle durch. Und diese Labilität, zum Beispiel der Neurotizismus, der nimmt ab mit dem Alter. Das ist so das Positive. Wir werden eigentlich stabiler, je älter wir werden. Und dann ist das nächste von den Big Five, ist, bin ich introvertiert oder extrovertiert? Also das heißt, bin ich eher gesellig, nach außen hin offen, zugewandt und tank auch auf, zum Beispiel in Gesellschaft? Oder bin ich eher zurückgezogen, vielleicht ein bisschen gehemmter, bin auch lieber mal mit mir alleine oder brauche auch viel Zeit für mich alleine zum Auftanken, zum Sachen nachdenken? Das sind so, die Introvertierten sind ja die ruhigeren, die viel denken und die auch mehr Zeit für sich alleine brauchen. Das wäre noch so das Merkmal. Und da ist es so, dass man merkt, über die Zeit, das bleibt unverändert. Also das ist wirklich angelegt, ob ich introvertiert oder extrovertiert bin. Und das bleibt mein ganzes Leben lang gleich. Aber auch da ist wieder der Einfluss von der Gesellschaft, von außen. Wie wachse ich auf? Habe ich jetzt Eltern? Also wenn ich selber introvertiert bin, aber meine Eltern sind zum Beispiel extrovertiert, dann werden die das mehr fördern, dass ich mehr in Gesellschaft bin, dass ich mich da vielleicht auch mehr zurechtfinden muss, dass ich nicht so viel Zeit habe für mich alleine. Und dann ist das nicht so stark ausgeprägt oder dann lebe ich das vielleicht nicht so stark, dass ich eigentlich introvertiert bin.
Aber geht das dann irgendein Problem?
Das kann ein Problem sein. Wenn das zu stark voneinander abweicht, dann kostet das einfach wahnsinnig viel Energie. Wenn ich gegen mein Persönlichkeitsmerkmal mich in irgendeine Struktur einfügen muss, die nicht meiner Persönlichkeit entspricht. Also wenn ich sehr introvertiert bin, und bin aber gezwungen, zum Beispiel Reden zu halten. Und immer wieder muss ich mich präsentieren, immer wieder in einer großen Gruppe. Meine Eltern laden immer wieder ganz viele Leute ein und erwarten dann, dass ich die ganze Zeit dabei sitze. Dann werde ich wahrscheinlich sehr schnell auch erschöpfter sein. Also dann geht so der Energiehaushalt nach unten.
Mhm. Also wäre jetzt ein Merkmal, wo man sich vielleicht auch kann, gerade daran erkennen oder eben herausfinden, habe ich denn das vielleicht auch? Also ist die Situation jetzt vielleicht gerade zutreffend auf mich selber? In dem Fall jetzt introvertiert, extrovertiert.
Genau, da kann man sich die Frage stellen, wie tanke ich eigentlich auf? Oder sich auch selber beobachten mal über eine Woche und so die Scheinwerfer eigentlich von der eigenen Aufmerksamkeit darauf richten, was gibt mir Energie und was raubt mir eigentlich Energie? Fühle ich mich zum Beispiel nach einem Treffen abends mit Kollegen oder Freunden, habe ich dann Energie oder bin ich total erschöpft? Wie ist das, wenn ich alleine einen Spaziergang mache? Tanke ich dabei auf oder wünsche ich mir eigentlich eher oder telefoniere nebenbei noch mit jemandem, weil ich mir eigentlich mehr Gemeinschaft wünsche zum Beispiel? Das kann man sehr, sehr gut selber beobachten.
Also das wäre das Zweite, wo wir jetzt gehabt haben. Was wäre das Dritte von deinen Big Five?
Ja, das Dritte ist dann noch Offenheit für neue Erfahrungen. Das bleibt auch unverändert über die Lebensspanne. Und das wäre jetzt, wenn ich sehr offen bin, dann bin ich fantasievoll, kreativ, eher originell, also nicht so konventionell. Das wäre dann so das Gegenteil. Ich bin vielleicht eher verschlossen, also der andere Pol von der Dimension. Ich habe nicht so schnell Ideen oder ich habe nicht so viel Fantasie. Und ich habe eigentlich gern, wenn die Sachen gleich bleiben und sich nicht so viel verändert, oder wenn Sachen konstant sind, vielleicht mehr so mein Gärtli und das ist gut so, wie es ist. alle diese Big Five zum Beispiel sind Dimensionen, oder? Also da kann ich mir eigentlich immer wie so ein Koordinatensystem vorstellen und dann liege ich irgendwo auf diesem Koordinatensystem. Und dann gibt's auch verschiedene Persönlichkeitstests, die dann nochmal besser rausfiltern, wo bin ich denn jetzt mit was, in welcher Ecke befinde ich mich denn jetzt? Und das kann sich dann natürlich auch unterscheiden. Also ich kann eine offene Person sein, aber gleichzeitig auch sehr gewissenhaft oder trotzdem gerne Strukturen haben. Oder da sind vielleicht mehr meine Bedürfnisse und meine Interessen liegen wieder wo ganz anders.
Also man kann dort schon, ich sage es mal, nicht so sehr klar sein, dass man dann eben gewissenhaft introvertiert und eher stabil so in die Richtung geht, oder? Also da gibt es auch schöne Mischungen, eben wie wir halt alle sind. Wir sind alle irgendwie verschieden. Kommt auch darauf an, eben wie sind wir sozialisiert. Also wir werden vielleicht eben eher eine introvertierte Person, hat aber fest gelernt, auch gegen rauszutreten. Wirkt dann eben durch das vielleicht extrovertiert. Mhm. Aber wer eigentlich introvertiert? Also hat man vom Auftreten her wahrscheinlich gegen aussen eine andere Wirkung, oder? Durch das, wie wir eben geprägt sind, durch unser Umfeld auch. Jetzt haben wir den dritten Teil, den vierten. Einer ist gewissenhaft noch, den haben wir schon gehabt. Was ist das vierte?
Das vierte wäre noch Verträglichkeit. Also bin ich eher vertrauensvoll, großzügig und nachsichtig? Oder dann der andere Pol, bin ich eher misstrauisch, sehr kleinlich oder auch sehr kritisch? Also wie sozial verträglich bin ich? Finde ich mich da gut zurecht in der Gesellschaft? Finde ich leicht Anschluss? Kann ich anderen Menschen leicht vertrauen? Oder bin ich dann eher kritisch und merke so, ich weiß nicht so ganz, ob ich der Person jetzt trauen kann?
Sieht man so als Kind mehr die Themen, die man wirklich hat von Natur aus, also wo man einfach mitbekommen hat auf den Weg? Oder kommt das erst später, dass man die wieder mehr sieht?
Man kann tatsächlich schon bei Kindern auch gewisse Sachen beobachten. Also vor allem, wenn man dann mehrere Kinder hat. Ich habe jetzt zwei Töchter. Dann fällt einem auch mehr auf, hey ja, es gibt wirklich den Teil, der ist irgendwie angeboren. Und da sind Sachen in so ein Kind reingelegt. Eben zum Beispiel diese Big Five. Ist mein Kind eher so, dass es mehr Kontakt sucht, dass es extrovertierter ist? Oder ist es ruhiger? Beschäftigt sich das Kind mehr alleine? Ist zum Beispiel zufrieden mit einem Tipptoy-Stift und einem Tipptoy-Buch? Hört einfach Hörbücher oder sucht es eigentlich Gemeinschaft, will immer was unternehmen, ist es irgendwie aktiver, ist es offen? Also das kann man sehr gut auch schon bei Kindern beobachten. Mhm. Natürlich bei Babys noch nicht so. Da ist dann mehr so das Temperament im Vordergrund. Ist das Kind vielleicht eher unruhiger? Ist es nicht, hat es nicht so ein einfaches Temperament? Oder ist es einfacher? Ist es schneller zufrieden? Ist es ruhiger als Baby? Oder wie funktioniert eigentlich alles so mit Essen, Schlafen? Das kann ich da am Anfang beobachten. Und so, ich würde sagen, ab 2, wenn die Kinder auch anfangen zu reden, kristallisiert sich immer mehr die Persönlichkeit auch heraus.
Mhm. Wie fest sollen wir denn dort jetzt quasi fördern oder dagegen steuern?
Du musst vielleicht noch sagen, bei was du das Gefühl hast, da wäre es gut, dagegen zu steuern.
Das frage ich mich nicht. Oder wenn jetzt ein Kind die ganze Zeit jetzt möchte mit Menschen etwas unterhalten sein, zusammen sein oder so, sollen wir dann dort auch mal sagen, hey, jetzt hockst du mal in dein Zimmer und tust dich mit deinem Hörbuch auseinandersetzen oder mit deinem Tipptoy-Stift. Also wie fest, oder? Sollen wir dann sagen, ja, dann mach ab jeden Tag möglichst viel Unterhaltung.
Also, ja, genau, das sind die Sachen, die nicht so einfach sind als Eltern, weil vieles damit reinspielt. Das eine ist, wie bin ich auch selber geprägt? Also wie bin ich selber aufgewachsen oder was habe ich für eine Persönlichkeit? Wenn ich als Persönlichkeit introvertiert bin, dann wird es mir natürlich schwerer fallen, mein Kind auch immer zu begleiten, wenn ich ein sehr aktives Kind habe, weil mir das dann Energie raubt und dann ist immer so die Balance zwischen, wo muss ich dann auch Grenzen setzen, damit es mir selber noch gut geht. Also wenn ich zum Beispiel ein eher extrovertiertes Kind habe, wo muss ich dann aber als Elternteil auch darauf achten, hey, aber ich brauche meine Pausen oder ich brauche irgendwie eine Ruhephase. Ich kann nicht immer in Gesellschaft irgendwie dabei sein. Und das andere ist, wenn die Persönlichkeit vom Kind natürlich so ist und das Kind genug Energie hat, zum Beispiel, wenn es viel abmacht, dann finde ich, dann sollte das Kind das auch machen dürfen, weil es entspricht dann der Persönlichkeit vom Kind. Wenn ich aber merke, und das ist ja auch was Kinder auch noch lernen müssen. Wo sind die eigenen Grenzen? Wie viel mag ich? Wo habe ich dann noch genug Energie? Zum Beispiel dann für den Kindergarten, für die Schule. Wann mache ich meine Hausaufgaben? Oder wenn ich dann ständig mit meinen Freunden beschäftigt bin, dann sind vermutlich auch die Hausaufgaben weniger wichtig. Und dann ist es einfach ein Thema von, von einer guten Balance und auch einen Lernprozess, also auch die Persönlichkeit vom eigenen Kind kennenzulernen und dann vielleicht zu merken, ah ja, mein Kind ist zum Beispiel eher extrovertiert, das sucht Gemeinschaft, das ist wichtig, dass ich das meinem Kind ermögliche, dass es Kontakte haben kann, dass es Freundschaften aufbauen kann. Oder ist mein Kind tatsächlich eher ruhiger, introvertiert, dann ist es auch okay, wenn es viel Lego zu Hause spielt, zum Beispiel für sich oder einfach viele Bilder malt, dann hat es vermutlich schon genug soziale Kontakte, wenn es in der Schule ist.
Mhm. Also du würdest jetzt ja, also das ist auch mein Verständnis, also grundsätzlich ein Kind fördern in seinem Individuum, oder? Mhm. Und gleichzeitig eben haben wir da irgendwo eine Sozialisation, wo irgendwo ein Kind muss in einen Rahmen reinpassen, wo wir irgendwo müssen in einen Rahmen reinpassen. Also ist ja dort eine grosse Spannung auch da. Mhm. Also wie fest fördert man es dann in dieser eigenen Art, wie man halt dann hat? Oder wie fest tut man dann wieder zurückstutzen und sagt halt, hey, da muss ich irgendwo reinpassen.
Jetzt hast du eigentlich ganz schön genau den Prozess von der Sozialisation beschrieben, weil das immer dieses Abwägen ist. Also wo kann ich mich individuell entwickeln und wo muss ich mich aber auch gleichzeitig integrieren? Das ist eigentlich so unsere Lebensaufgabe oder auch das große Spannungsverhältnis, was sich über das ganze Leben hinweg immer wieder stellt. Wie entwickle ich mich und wie passe ich trotzdem in die Gesellschaft rein? Und natürlich kann ich meine Kinder unterstützen, wenn ich die Ressourcen, die ich bei meinem Kind sehe, wenn ich die gut fördere, wenn die ein gutes Selbstwertgefühl zum Beispiel entwickeln, wenn die auch eine Selbstwirksamkeitserwartung entwickeln. Das heißt, wenn die merken, okay, ich kann selber etwas bewirken, ich kann das selbst, ich kann das alleine, ich kann das schaffen. Also Thema Hausaufgaben, zum Beispiel das Kind zuerst mal versuchen lassen, dass es die Hausaufgaben selber löst, dass es sich aber Hilfe holt. Also das ist auch ein wichtiger Effekt dann, okay, ich merke, wenn ich nicht weiterkomme, ich kann mir Hilfe holen und dann kriege ich irgendeine Anleitung, Unterstützung und dann gelingt es mir, die Aufgabe zum Beispiel zu lösen.
Ist jetzt etwas, was man als erwachsene Person kann anwenden, immer noch, oder?
Mhm. Genau, das gilt für alles, oder? Also wir können auch, das hatten wir in dem Podcast vom erfolgreichen Altern, unser Gehirn ist plastisch, wir können auch im hohen Alter noch Sachen lernen und uns immer wieder neue Aufgaben stellen, oder? Und dann zum Beispiel entscheiden, ja komm, über YouTube bringe ich mir jetzt Gitarre spielen bei, zum Beispiel. Mhm. Und dann, genau, wenn ich das dann mache und wenn ich das schaffe, dann habe ich ein Erfolgserlebnis und das ist positiv für meinen Selbstwert und meine Selbstwirksamkeitserwartung.
Also Stärken, Stärken.
Ja, genau.
Das ist also Ressourcenstärke in dem Sinn, etwas, wo einem fest kann helfen, dass man irgendwo, ja, dass man das, die eigene Persönlichkeit gut kann entwickeln, wo aber dann nicht auffällig ist oder krank wird oder so, also dass man wirklich kann in dieser Welt bestehen. Stärke, hast du gesagt, was hilft auch noch, dass man eben zu dieser Persönlichkeit kann werden oder immer mehr sich auch kann entwickeln kann, dass man gut sozialisiert ist, aber gleich eigenständig ist.
Also die Basis für alles ist eigentlich auch die Bindung. Also was entwickle ich frühkindlich für eine Bindung zu meinen Bezugspersonen? Das können die Eltern sein, aber manchmal werden ja Kinder vielleicht auch früh adoptiert oder wenn irgendein Elternteil vielleicht schwer erkrankt oder bei der Geburt irgendwelche Komplikationen sind, dann sind es manchmal vielleicht auch die Großeltern oder andere Menschen, die die Betreuung übernehmen. Und das ist eigentlich wie die Basis ist tatsächlich das Urvertrauen, also die Bindung erlebe ich als Säugling, dass wenn ich zum Beispiel schreie, wenn ich jammere, weil irgendetwas ist und Säuglinge können ja wirklich gar nichts, oder das muss man sagen, das ist beim Menschen, evolutionsbiologisch ist das so, dass der menschliche Säugling nach 40 Wochen auf die Welt kommt, obwohl er noch nichts kann. Bei anderen Säugetieren ist das anders. Oder wenn zum Beispiel ein Fohlen auf die Welt kommt, das steht sofort auf den eigenen Beinen mit offenen Augen, kann selbstständig zur Mutter und trinken. Beim menschlichen Säugling ist es nicht so. Mhm. Wir kommen eigentlich früher auf die Welt, weil sonst der Kopf zu groß wäre und nicht mehr durchs Becken passen würde, weil wir ein Gehirn haben, was eben dadurch, dass wir sprechen können, zum Beispiel, das unterscheidet uns von den anderen Säugetieren, haben wir ein größeres Gehirn und kommen deshalb früher auf die Welt. Und das Baby, außer sich mitzuteilen über das Schreien, übers Jammern, kann das Baby noch nicht selber und ist darauf angewiesen, dass die ersten Bezugspersonen, die ich habe, also meine Eltern, meistens ist es ja in der Regel die Mutter, dass die auf meine Bedürfnisse eingeht. Also das heißt, dass die responsiv ist und feinfühlig, dass sie prompt reagiert, wenn das Baby schreit, dass eine Mutter, und das ist ja auch so ein Kennenlernen, irgendwann wissen Mütter dann, ja, jetzt muss ich stillen, jetzt ist die Windel voll, jetzt hat mein Baby vielleicht zu kalt oder jetzt muss ich was an der Temperatur verändern. Das ist ganz, ganz wichtig eigentlich in den ersten Lebensjahren, dass Kinder die Erfahrung machen können, ich mache etwas und mein Gegenüber reagiert darauf und erfüllt mein Bedürfnis und dann entwickle ich ein sicheres Bindungsverhalten und das ist die Basis dafür, dass ich mich traue, die Welt zu erkunden. Mhm. Also es gibt so einen sehr bekannten Test, der heißt fremde Situationstest, wo man dann das Bindungsverhalten beobachtet hat von Kindern und festgestellt hat, dass es 4 Typen gibt vom Bindungsverhalten. Und in der Schweiz ist es so, dass ungefähr 50% diese sichere Bindung haben. Dann weiß 50. Ich, genau. Wichtig ist, dass die Kinder einen sicheren Hafen haben, zu dem sie immer wieder zurückkommen können. Also zum Beispiel zur Mutter, dass die dann hilft, die Emotionen zu regulieren. Und von da aus kann ich dann losziehen und wieder die Welt erkunden, kann neugierig sein, kann die Welt entdecken. Genau, und das ist so die sichere Basis oder das, was ganz, ganz wichtig und zentral ist und wie den Grundstein legt, wie entwickle ich dann weiterhin meine Persönlichkeit? Habe ich so ein sicheres Bindungsverhalten oder habe ich das nicht?
Und das zieht sich ja dann nachher weiter, oder? Auch in eben Beziehungen rein, also allgemein. Also kann ich jemandem vertrauen oder wie gehe ich da um jetzt auch mit Partnerschaft? Also das höre ich auch immer wieder irgendwo, als Person, die ist sicher gebunden oder beziehungsweise meistens hört man es eben dann, wenn sie nicht sicher gebunden ist oder unsicher gebunden ist, glaube ich, ein Begriff, oder?
Ja, genau. Es gibt bei den unsicher gebundenen Kindern gibt's 3 Typen, die man unterscheidet. Das eine ist unsicher ambivalent. Ambivalent heißt, auf der einen Seite habe ich eine Sehnsucht, also ich möchte eine Bindung, aber dann bin ich wieder unsicher und ziehe mich zurück. Also das wäre so das Zwischen, ich wünsche mir Nähe, aber ich habe gleichzeitig auch Angst vor Nähe. Dann gibt's noch unsicher vermeidend. Da habe ich da aufgrund dessen, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe in den ersten Lebensjahren, bin ich so misstrauisch, dass ich gar keine Bindung eingehen möchte. Also ich vermeide das eigentlich, näher eine Bindung aufzubauen, in Kontakt zu treten. Und dann gibt's noch die unsicher desorganisiert gebundenen Kinder. Das sind meistens die, die auch traumatische Erfahrungen gemacht haben, wo auch einfach ein sehr, sehr tiefgreifendes Misstrauen vorhanden ist und man dann auch schwer Bindungen eingehen kann.
Vielleicht können wir dort noch mal ein bisschen mehr eintauchen. Also wenn jetzt das Kind quasi unsicher gebunden ist, ambivalent, hast du gesagt. Wieso gibt es das?
Ja, das wäre eben frühkindlich in diesen Abläufen, das, was ich vorhin beschrieben habe, dass Säuglinge eigentlich ein Bindungsverhalten zeigen, wo die Bezugspersonen, die im Umfeld sind, mit Fürsorgeverhalten reagieren sollen. Und dann lerne ich, okay, wenn ich schreie, dann werde ich gestillt. Wenn ich schreie, dann wird meine Windel gewechselt. Und bei den Menschen, die unsicher gebunden sind, ist das so nicht erfolgt. Das kann zum Beispiel sein, meine Mutter hat eine depressive Erkrankung und reagiert einfach nicht. Oder weil sie in der Depression ist, in der Antriebslosigkeit, reagiert nicht mit Mimik, reagiert nicht auf mein Schreien. Ist so das, was man vielleicht dann auch als Vernachlässigung bezeichnet, was ja Depressive nicht absichtlich machen, oder? Sondern die sind dann in der Erkrankung drin und können nicht auf die Signale vom Kind reagieren. Oder das wäre jetzt bei Kindern, wenn die Eltern drogenabhängig sind. Dann sind die vielleicht in irgendeinem Rausch, haben konsumiert und die Bedürfnisse vom Kind sind dann nebensächlich. Die werden zum Beispiel nicht wahrgenommen. Die werden dann manchmal gestillt und manchmal werden sie nicht gestillt. Oder wenn die Mutter gerade nicht in der depressiven Phase ist, dann kann sie auf die Bedürfnisse vom Kind eingehen. Aber wenn sie in der Depression ist, dann zum Beispiel nicht. Wäre auch das ganze Thema, wenn Frauen eine postpartale Depression haben, was es ja doch auch häufiger gibt, dann ist es wichtig, dass diese Mütter sehr viel Unterstützung erhalten und die Kinder auch noch eine andere Bezugsperson haben und trotzdem die Erfahrung machen können, dass ihre Signale wahrgenommen werden. Oder damit man das verhindern kann, dass jemand eine unsichere Bindung entwickelt.
Wenn man jetzt das wie feststellt, dass man dort irgendwie die unsichere Bindung hat, jetzt wenn man im Erwachsenenalter ist, dann ist man ja eigentlich schon, kann man das so sagen, ist man so sozialisiert?
Ja, geprägt und sozialisiert. Prägt
und sozialisiert. Man ist dann irgendwo in dem drin. Aber das ist jetzt nicht etwas, was man unbedingt gerne möchte, noch das Leben lang beibehalten, sondern irgendwie möchte irgendwo wie können, dem ein bisschen entgegenwirken. Was kann man denn machen?
Die wichtigste Voraussetzung ist auch wieder, dass ich mir bewusst darüber werde, was habe ich, man spricht dann auch von einem Bindungsstil, was habe ich selber für einen Bindungsstil? Also merke ich eben, ich breche Beziehungen immer wieder ab, es fällt mir schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Und dann wäre ein Schritt, auch professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um das manchmal, man spricht auch von Bindungstraumatisierungen, also es kann auch traumatisch sein oder was in der Vergangenheit passiert ist. Und dann braucht es für den Heilungsprozess auch eine Aufarbeitung von dem, was habe ich zum Beispiel frühkindlich erlebt, woher kommt das Misstrauen eigentlich, also wo sind meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen worden. Und sich dann bewusst zu machen, okay, ich kann aber heute neue Erfahrungen machen. Das ist eigentlich wie bei allem so, auch wenn man das ganze Thema von den Glaubenssätzen nimmt. Das sind ja alles Prägungen, durch Prägungen entstandene Sätze, die sich wie so einbrennen oder die ich wie glaube. Und so ist es beim Thema Bindung eben auch. Ich glaube, dass ich anderen Menschen nicht vertrauen kann. Und das kann ich nur aufweichen, wenn ich dann auch neue Erfahrungen mache. Wenn ich mich dem auch stelle und sage, okay, ich habe zum Beispiel eine unsichere Bindung. Also es gibt auch den Bereich von den Bindungsstörungen. Ich habe eine Bindungsstörung zum Beispiel. Ich möchte aber lernen, anderen Menschen zu vertrauen. Und dann muss ich wie wissen, wenn meine Antenne angeht, zum Beispiel mein Notfallsignal, huhu, zieh dich lieber zurück oder du kannst der Person nicht vertrauen, dass ich weiß, hey nein, das muss ich jetzt erst nochmal überprüfen. Stimmt das wirklich oder stimmt das eigentlich nicht? Ist es jetzt doch eine Person, der ich vertrauen kann? Und dann braucht es für so einen Aufbau auch viel Rückversicherung dann von der anderen Person, also zum Beispiel von einem Partner oder einer Partnerin, die dann sagt, hey, bei mir bist du sicher, oder? Ich verlasse dich nicht so wie dein Vater, deine Mutter, sondern ich habe mich für dich entschieden, oder? Und hier ist ein sicherer Rahmen für die Beziehung. Und wie sieht der Rahmen aus? Wie gehen wir mit Konflikten um? Oder was verstärkt dann vielleicht ein Misstrauen? Oder wo habe ich automatisch ein Muster, oh, jetzt hat sie schräg geguckt zum Beispiel oder jetzt hat sie mir gerade geschrieben, sie hat heute keine Zeit, dann interpretiere ich das vielleicht als Ablehnung und dann muss ich lernen, Sachen neu zu interpretieren und auch zu hinterfragen, wie nehme ich das zum Beispiel automatisch an oder zum Beispiel gegen mich gerichtet, ja, die verlässt mich sowieso wieder zum Beispiel.
Kann ich auch noch die andere Situation geben, dass man eben dann nachher nicht würde gehen, sondern eigentlich immer bleibt in einer Bindung, oder? Ist das auch eine unsicher gebundene?
Genau, es gibt dann der Teil, wo ich unsicher bin, aber das dann so kompensiere, dass ich sehr stark klammere zum Beispiel. Also, dass ich wie dem Partner gar keine Luft mehr lasse, aus Angst, ihn zu verlieren. Oder muss ich zum Beispiel immer da sein? Muss ich immer Zeit mit meinem Partner verbringen, weil ich sonst Angst habe, dass er mich verlässt?
Also, das kommt auch aus der Kindheit. Was kann eine Situation sein, die man gehabt hat als Kind?
Genau, also am prägendsten ist die Kindheit. Also man sagt eigentlich, so eine sensible Phase sind die ersten 5 Lebensjahre. Aber ich kann natürlich auch später traumatische Erlebnisse machen, wenn ich jetzt einen sexuellen Missbrauch erlebe, wenn ich in irgendeinem Land aufwachse, wo plötzlich Krieg ist. Oder in Deutschland zum Beispiel in der Zeit, als Deutschland geteilt war und dann gab es eine Stasi, eine Staatssicherheit, die ständig Menschen überwacht hat und ich wusste nicht, kann ich meinem Nachbar jetzt trauen oder verpfeift er mich, wenn ich irgendeinen westlichen Radiosender höre zum Beispiel. Das kann natürlich auch viel machen, oder? In welcher Umgebung wachse ich wieder auf und wo können auch Krisen oder einschneidende Erlebnisse einen Einfluss darauf haben, wie ich die Welt sehe oder mein Weltbild erschüttern? Aber in der Regel ist beim Thema Bindung oder sind die ersten 5 Lebensjahre sehr entscheidend und sehr prägend. Und das wären solche Beispiele wie ein Elternteil hat mich verlassen, ich bin vernachlässigt worden, Bedürfnisse sind nicht wahrgenommen worden.
Und dann tut man sich entweder vielleicht klammern oder zurückziehen. Ist das dann wie das Individuum, wo eigentlich entscheidet, was denn nachher passiert, in welche Richtung das jetzt die Bindungsthematik geht.
Ja, das sind dann so wie automatische Muster, die dann entstehen. Also auch durch Erfahrung, zum Beispiel, wenn mich mein Vater verlassen hat und dann habe ich mich vielleicht an meine Mutter angeklammert und habe dann erlebt, ah ja, so bleibt sie. Dann speichere ich das ab als Lernerfahrung, okay, anklammern führt dazu, dass mich jemand nicht verlässt. Oder? Und dann kann ich natürlich auch so ein Verhaltensmuster entwickeln. Wohingegen, wenn ich dann erlebe, und das ist ja das Tückische manchmal, dass sich so Glaubenssätze dann auch immer wieder bestätigen. Also mein Vater hat mich schon verlassen, dann ist irgendein Beziehungsabbruch und dann interpretiere ich das so, ah ja, genau, ich werde immer wieder verlassen. Zum Beispiel, oder? Und dann je häufiger, und wir erleben ja alle, das muss man sagen, auch Menschen, die sicher geboren sind, wir erleben alle Beziehungsabbrüche in unserem Leben. Ob das ist, meine Kindergartenlehrperson hört auf nach einem Jahr, die beste Freundin zieht plötzlich weg, ich bin in einer Beziehung, dann gibt es eine Trennung zum Beispiel. Oder wir erleben das eigentlich alle. Aber wenn ich ein unsicheres Bindungsverhalten habe, interpretiere ich die Sachen anders. Und zum Beispiel anhand von dem Glaubenssatz, es passiert immer wieder mir, immer wieder werde ich verlassen und enttäuscht von anderen Menschen. Die Welt ist voller Gefahren, ich kann anderen Menschen nicht vertrauen.
Was gibst du uns für konkrete Schritte an die Hand, dass wir jetzt sagen, ja, das, was uns so prägt von außen, doch nicht irgendwo uns zu fest prägt? Oder eben, wir werden sozialisiert, wir sind eine Persönlichkeit und wir haben einen Einfluss, der von außen kommt. Wie können wir das in eine positive Richtung bringen? Oder?
Ich glaube, ein wichtiger Schritt am Anfang ist eben das Bewusstsein, welche Persönlichkeitsmerkmale habe ich? Also mit was komme ich schon mal auf die Welt? Was unterscheidet mich von anderen Personen? Weil mein Menschenbild ist auch so, dass jede Person einzigartig ist, oder? Also wir unterscheiden uns alle, weil wir unterschiedliche Ausprägungen haben in bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen. Und dann ist schon mal ganz entscheidend, dass ich das lernen darf, mich selber kennenzulernen und auch zu entdecken, wer ich bin im Laufe von meinem Leben. Und am Anfang geht es natürlich ganz viel auch über Feedback von außen. Also wenn an alle Eltern, die jetzt Kinder großziehen, oder, ist natürlich wichtig, dass Kinder ein Feedback erhalten, dass ich das sehe, okay, was haben die für Stärken, was entspricht der Persönlichkeit von meinem Kind, braucht es mehr Zeit für sich alleine oder ist es gern in Gesellschaft, ist es ein kreatives Kind, fantasievoll, ist es eher sportlich, oder, also was steckt da eigentlich in meinem Kind drin, ist so der erste Schritt, das mal zu sehen, was habe ich eigentlich an Persönlichkeitsmerkmalen, an Stärken. Und es gibt auch ganz, ganz viele Tests, die man natürlich machen kann.
Da haben wir im Podcast «Wer bin ich?», wo wir auch schon gemacht haben, die Psychohygiene, auch schon darüber geredet. Was gibt es noch für weitere Schritte?
Ja, wichtig ist auch dann zu akzeptieren, wie bin ich tatsächlich, oder? Also wenn ich dann rausgefunden habe, was habe ich für Eigenschaften? Wir neigen ja dazu, uns auch sehr stark zu vergleichen mit anderen Menschen. Und der Weg, der für Person A der richtige ist, ist für Person B nicht unbedingt der richtige Weg. Das heißt, es braucht auch einen gewissen Mut und auch eine Risikobereitschaft, für mich selber auch rauszufinden, was passt zu meiner Persönlichkeit und welchen Weg möchte ich gehen. Und manchmal, also ich habe zum Teil auch Patienten, die dann eben irgendwo abweichen und dann Mühe haben, bestimmte Entwicklungsaufgaben zu erfüllen, zum Beispiel von der Berufswahl zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es dann auch wichtig ist, sich sagen zu können, hey, ich darf mich entwickeln in meinem Tempo. Weil dann natürlich gibt es Sachen, die die Gesellschaft vorgibt, aber häufig ist es doch auch möglich, irgendwo das Tempo rauszunehmen, zu reflektieren, wo bin ich eigentlich, was ist wichtig, was macht meine eigene Persönlichkeit aus und wie möchte ich jetzt meinen Weg gestalten. Ist auch manchmal das Thema, sich zu lösen, vielleicht von Vorstellungen, die Eltern haben. Das ist ja auch was, was uns dann eben prägt und beeinflusst, soll ich jetzt die Firma von meinem Vater übernehmen zum Beispiel, aber es entspricht vielleicht gar nicht meiner Persönlichkeit und meinen Interessen. Und deswegen ist so der erste Schritt eben sehr wichtig, das rauszufinden, was macht mich persönlich aus, das dann auch zu akzeptieren und dann wie auch einen Mut zu haben, den Weg zu gehen. Und gleichzeitig auch immer zu schauen, ja, wie kann ich auch, das wäre so das Thema Stressbewältigung, mit Anforderungen von außen umgehen, so dass es mich nicht zu stark stresst oder aus der Bahn wirft. Also wenn ich merke, dass eine bestimmte Entwicklungsaufgabe Stress auslöst oder dass ich mich irgendwo einfügen muss, ist auch wieder das Thema Selbstfürsorge, auf mich selbst achten, immer schauen, dass ich von einem hohen Anspannungsniveau, von einem hohen Stresslevel auch wieder runterkomme. Wie entspanne ich eigentlich, wie tanke ich wieder Energie auf? Mhm. Weil das hilft dann auch zum Anforderungen bewältigen können, wenn ich da immer wieder in einer guten Balance bin zwischen Entspannung und Anspannung.
Es ist ein Haufen, der uns zu dem macht, wo wir heute sind. Unsere Persönlichkeit wird prägt von dem, was in uns drin ist, wie wir prägt worden sind von der ersten Bindungsperson und unter anderem auch, in welchem Land wir gross geworden sind. ja, da immer wieder die Balance finden zwischen Individuum und Anpassung an die Gesellschaft, da reden wir von Sozialisation. Nicht alles, was von außen an uns hergetragen wird, müssen wir aber auch erfüllen. Es gibt Themen, wo wir aber auch einen eigenen Weg wählen dürfen. Nämlich den, der unserer Persönlichkeit entspricht. Die Big Five können einem da sicher auch helfen, dass man auch immer besser herausfinden kann, wer man denn eigentlich ist. Einen Link zu einem Persönlichkeitstest habe ich euch übrigens in den Shownotes. Und wenn ihr gerade dort seid und ihr irgendeine Anregung oder Frage zum Thema habt, dann findet ihr dort auch unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns übrigens auch sehr, wenn ihr der Psychohygiene folgt oder ihr uns eine positive Bewertung gebt auf dem Kanal, wo ihr uns hört. Danke vielmals fürs Zuhören. Habt's gut.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.